Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
In Deutschland werden jedes Jahr Milliardenvermögen vererbt und häufig auf die allergrößten davon so gut wie keine Erbschaftssteuern gezahlt. Die SPD will das ändern und hat ein Reformkonzept vorgelegt. Das Problem ist allerdings, der Koalitionspartner Union will davon nichts wissen und kritisiert die Pläne massiv. Wir wollen uns das gleich genauer angucken, die neuen Vorschläge zur Erbschaftssteuer. Außerdem ein Thema, der Handel zwischen Deutschland und dem Iran. Trotz zahlreicher Wirtschaftssanktionen ist Deutschland in der EU der größte Handel Partner des Iran und das könnte Folgen haben, was wiederum mit Donald Trump zu tun hat. Und was können sich Landwirte von der schwarz-roten Bundesregierung erwarten? Auch das hören Sie. Mein Name ist Josephine Schulz. Hallo, herzlich willkommen. Ein falsches Signal zur falschen Zeit. Diese Kritik kommt aus der Industrie und auch von CDU und CSU hört man Ablehnung. Es geht um die Erbschaftssteuer, die in Deutschland bisher mit doch relativ großen Ausnahmen und Lücken daherkommt, insbesondere für Unternehmensvermögen. Das will die SPD, wie gesagt, ändern. Ihr Argument, die Vermögenskonzentration, die ja in Deutschland deutlich größer ist als in anderen Ländern, die verfestigt und verstärkt sich durch Erbschaften. Und wir haben dadurch in Deutschland ein großes Gerechtigkeitsdefizit. Jörg Münchenberg stellt Pläne und Reaktionen vor.
Die SPD-Bundestagsfraktion ist mit einem eigenen Vorschlag für eine Reform der Erbschaftssteuer nach vorne geprescht. Es bestehe akuter Handlungsbedarf, begründete heute Vizefraktionschefin Wiebke Ester den Vorstoß.
Die jetzige Erbschaftssteuer ist ungerecht, weil diejenigen, die kleine Erbschaften bekommen, mehr Steuern zahlen als Milliardenerben, die momentan mit Verschonungsregelungen die Möglichkeit haben, ausgenommen zu werden.
Konkret schlägt die SPD vor, dass künftig ein lebenslang gültiger Freibetrag von 1 Million Euro pro Erbe die bisherigen kleinteiligen Regelungen ersetzen soll. Die aktuell gültige 10-Jahres-Klausel Verschenkungen soll ebenfalls wegfallen. Darüber hinaus soll die Vererbung des Elternhauses weiterhin steuerfrei bleiben. Auch die Vererbung von Betriebsvermögen müsse reformiert werden, meint Ester, um gleichzeitig in Richtung Wirtschaft zu betonen.
Dass wir ein sehr wirtschaftsfreundliches Konzept vorgelegt haben. Wir führen ein 5 Millionen Freibetrag für Unternehmen. Das bedeutet, dass die allermeisten Unternehmen gar keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Wir werden dann auf 20 Jahre die Stundung ausweiten. Bisher ist das ein wesentlich kürzerer Zeitraum.
Konkrete Steuersätze nennt das Papier allerdings nicht. Damit bleibt unklar, wie groß die Belastung der Unternehmen am Ende ausfallen würde. Allgemein heißt es in dem Vorschlag nur, es sei mit zusätzlichen Mehreinnahmen im mittleren einstelligen Milliardenbereich zu rechnen. Von der Union gab es jedoch Kritik am Vorstoß der SPD. Die Konjunktur befinde sich auf leichtem Erholungskurs, meinte Unionsfraktionschef Jens Spahn.
Eine solche Phase sollte man nicht mit zusätzlicher Verunsicherung wieder belasten. Und genau das passiert durch eine solche Erbschaftssteuerdebatte jetzt und zu diesem Zeitpunkt. Familienunternehmen werden verunsichert.
Zudem müsse erst einmal das anstehende Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer abgewartet werden. Ein mögliches Paket, verbunden mit einer Reform der Einkommensteuer, die Union und SPD beide anstreben, werde es ebenfalls nicht geben, betont der Chef der CSU-Landesgruppe Alexander Hoffmann.
In diesen Zeiten müssen doch Pakete Überschriften tragen, wo draufsteht leistungsfreundlich. Und deswegen schließe ich aus, dass wir dort Dinge miteinander zusammenbinden, wo wir dann leistungsanreizende Bestandteile haben und am Ende dann doch wieder leistungsfeindliche. Ich glaube, solche Pakete müssen eine eindeutige Sprache sprechen.
Auch aus der Wirtschaft kommt scharfe Kritik. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer warnt vor erheblichen Steuerzahlungen für die Unternehmen. Und auch der Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen, David Deisner, lehnt das SPD-Konzept ab.
Man muss bedenken, die Firmenerben haben das Geld ja nicht auf dem Konto herumliegen, sondern müssen es gegebenenfalls aus dem Unternehmen rausnehmen, um die Erbschaftssteuerschuld zu zahlen. Und hier helfen auch die viel zitierten Stundungsregelungen nicht wirklich weiter, denn sie gehen über Jahre zulasten von Liquidität und Bonität und vor allem zulasten von Investitionen in die Zukunft.
Pro Jahr werden in Deutschland zwischen 200 bis 400 Milliarden Euro vererbt oder verschenkt. Dabei bietet das bisherige System erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten, gerade für große Privat- und Betriebsvermögen, sodass hier oft überhaupt keine Steuern anfallen. Einen möglichen Gesetzentwurf zur Erbschaftssteuerreform soll es aber ohnehin erst nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geben, heißt es heute aus der SPD-Fraktion.
Ein Beitrag von Jörg Münchenberg. Und ich konnte über die SPD-Pläne zur Erbschaftssteuer und auch über die Kritikpunkte mit dem Ökonomen Stefan Bach sprechen. Er ist der Steuerexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Herr Bach, die SPD will mit ihren Reformvorschlägen vor allem an die großen Unternehmen ran, die in Deutschland häufig fast steuerfrei vererbt werden, weil die Eigentümer oder Erben eben sagen können, wir haben das Geld gerade nicht flüssig und dann müssen sie auch nicht zahlen. Setzt die SPD da am richtigen Ende an, wenn es um mehr Gerechtigkeit geht?
Also die Firmenprivilegien sind sicherlich ziemlich überzogen, weil die ja auch für sehr hochwertige, extrem reiche Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen verwendet werden können. Na, das führt dann dazu, dass Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen bis in den Milliardenbereich steuerfrei übertragen werden können, wo sicherlich keine Arbeitsplätze gefährdet sind oder auch keine Unternehmen gefährdet sind. Richtig ist diese Vergünstigung natürlich schon bei kleinen und mittleren Unternehmen, die das Geld ja nicht liquide haben und dann aus der Firmenkasse nehmen können. Da sieht die SPD ja offenbar einen besonderen Freibetrag von 5 Millionen vor. Mhm. Das ist okay. Und man muss natürlich schon auch gucken, wie das mit dem Steuertarif dann passieren soll. 30% Belastung, auch gestundet über 20 Jahre, ist natürlich schon eine Belastung für die Firmen.
Ja. Wenn Sie jetzt die konkreten Steuersätze ansprechen, das ist ja ganz interessant, dass die SPD in ihrem Konzept jetzt gar keine konkreten Steuersätze nennt. Sie sagt, das will man offen lassen, um da mit der Union einen Kompromiss zu finden. Kann man ohne konkrete Steuersätze überhaupt bewerten, ob das in die richtige Richtung geht, ob das zu mehr Verteilungsgerechtigkeit, mehr Chancengerechtigkeit führen würde?
Zumindest macht die SPD ja konkrete Vorschläge. Zum einen will sie die Firmenprivilegien abschaffen, jedenfalls jenseits von 5 Millionen Euro gesonderten Freibetrag für Unternehmen. Das würde das Erbschaftssteueraufkommen für sich genommen natürlich erhöhen, um durchaus ein paar Milliarden Euro pro Jahr. Auf der anderen Seite will man die Freibeträge deutlich erhöhen. Diesen Lebensfreibetrag von 1 Million soll man ja im Leben erben. Und da viele Leute nicht so viel erben, würde das natürlich für sich genommen das Steueraufkommen reduzieren, sodass man da per Saldo mehr oder weniger auf Null rauskommen könnte. Und dann muss man ja berücksichtigen, dass dann diese Unternehmenserbschaftssteuer auch gestundet werden soll. Mhm. Über längere Zeiträume gezahlt werden soll, sozusagen über 20 Jahre. Das bedeutet natürlich dann, dass dann auch das Geld nicht unmittelbar in die Kasse kommt, sondern erst langfristig, sodass dann eben unklar ist, inwieweit man da jetzt bei den Steuertarifen noch Potenzial hat, um die Steuerpflichtigen zu entlasten. Sei es durch so eine einheitliche Flatrate von 15% etwa würde aufkommensneutral langfristig rauskommen oder indem man eben die Steuertarife so ein bisschen anpasst.
Okay, also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, würden Sie sagen, Ausnahmen wegnehmen, das ist schon eine gute Idee, aber die Steuersätze, die könnten durchaus sinken. Das ist ja das, worauf sich wahrscheinlich, wenn überhaupt, die Union dann einlassen würde, weil die CSU will ja gerne die Steuersätze noch senken.
Hohe Steuersätze sind natürlich immer problematisch, gerade bei den großen Vermögen, bei den Unternehmen, die dann gestalten können, die dann unter Umständen auch Probleme bekommen im Wettbewerb.
Aber wenn ich da nochmal nachfragen darf, sind Sie das tatsächlich? Also inwiefern sind hohe Steuersätze bei den großen hunderte Millionen, Milliarden Unternehmen problematisch? Weil genau da will die SPD ja eigentlich ansetzen und sagen, wir haben eine sehr problematische Vermögenskonzentration in Deutschland eben durch das Erben.
Gut, aber eben hohe Steuersätze bedeuten natürlich, dass die Leute dann schon eben überlegen, da droht eben dann doch irgendwann mal die Erbschaft oder es werden eben Gestaltungen genutzt. Das ist natürlich in der aktuellen Wirtschaftslage schon so ein bisschen problematisch. Man muss dann auf jeden Fall die Steuerbelastungen den Leuten stunden, sodass sie das aus ihren Erträgen abbezahlen können.
Von der Union und auch von der Wirtschaft wird ja diese Idee der SPD scharf kritisiert als eben wirtschaftsfeindlich in der Zeit, wo die Wirtschaft gerade nicht gut läuft. Nun gibt es ja diese Stundungsregeln in dem Konzept der SPD. Über 20 Jahre kann das abgestottert werden. Da sagen Wirtschaftsverbände und die Union, das reicht nicht. Das ist Augenwischerei. Das schadet dem Unternehmen trotzdem, weil man eben Liquidität im Zweifel rausziehen muss. Und dann ist auch egal, über welchen Zeitraum, weil das Geld für Investitionen, neue Mitarbeiter und so weiter fehlt dann trotzdem. Wer hat da recht?
Naja, da ist natürlich schon grundsätzlich was dran, dass die, auch wenn man das den Leuten stundet über längere Jahre, ne, das Geld muss ja irgendwo aufgebracht werden und dann aus dem Unternehmen rausgezogen. Nur wenn man das streckt, ist das natürlich weniger gravierend, als wenn man das auf einmal kurzfristig bezahlen muss. Man muss ja auch im Übrigen sehen, dass, soweit das eben wirklich große Unternehmen sind, die haben ja auch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Die können eben Kredite aufnehmen oder die können auch fremde Gesellschafter aufnehmen. Das heißt, so gesehen ist der Vorschlag der SPD schon vernünftig, das wirklich auf die kleinen und mittleren Unternehmen zu konzentrieren.
Sie haben sich ja viel mit der Erbschaftssteuer beschäftigt. Gibt es denn diesen Fall so häufig, der von der Wirtschaft und auch von der Union immer angeführt wird? Dieser Fall, dass ein Unternehmen vielleicht auf dem Papier viel wert ist, aber dieses Geld eigentlich gar nicht hat und dann, um die Erbschaftssteuer zu zahlen, Menschen entlassen muss oder vielleicht sogar pleite geht.
Diese Fälle hatten wir bisher nicht, weil es ja diese weitreichenden Firmenprivilegien gibt. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn wir jetzt eben diese Krise in der Industrie haben und die Firmen kein Geld mehr verdienen, dann sollten die ja eigentlich auch nicht so viel wert sein. Da müsste man dann bei den Bewertungsverfahren entsprechend auch darauf achten, dass die nicht überzogen sind. Von daher sollte man diese Probleme nicht überbewerten.
Es wird ja, Sie haben das auch schon angesprochen, in der Debatte um die Erbschaftssteuer auch immer sehr stark auf die vielen kleinen und mittelständischen Betriebe verwiesen in Deutschland. Haben Sie schon angesprochen, die SPD sagt, mit ihrem Freibetrag von 5 Millionen bei diesen Unternehmen sind eigentlich die allermeisten der kleinen Unternehmen davon befreit. Also im Zweifel sogar eine Erleichterung für die. Die Union wiederum sagt, die meisten kleinen und Mittelständler in Deutschland, die liegen da drüber, auch ohne besonders reich zu sein. Wer hat da recht?
Naja, beide in gewisser Weise, weil 5 Millionen sind natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Man muss aber natürlich sehen, die Schulden kann man ja abziehen, genauso wie bei der Immobilie. Und richtig ist natürlich klar, es gibt natürlich schon so eine breite mittelständische Wirtschaft in Deutschland, wo wir viele Betriebe noch haben. Also vielleicht nicht so viele Betriebe, aber mit relativ vielen Beschäftigten, die so in dem Bereich da drüber liegen, ne, zwischen 5 und 50 Millionen. Da muss man eben sehen, dass man da gegebenenfalls auch noch ein bisschen Rücksicht nimmt bei den Steuertarifen, darüber ist ja noch nicht gesprochen worden. Da muss man jetzt nicht breit die Flatrate machen für alle. Das wäre dann auch wieder zu weitgehend, weil das würde natürlich dann die Superreichen und deren Vermögensübertragung dann wieder sehr stark entlasten. Aber man muss dann eben gucken, dass man die Tarife so gestaltet, dass man einerseits die Steuergerechtigkeit stärkt. Die liegt eben jetzt im Argen, weil die Superreichen die riesigen Vermögensübertragungen steuerfrei gestellt sind. Und auf der anderen Seite, dass man eben den guten deutschen Mittelstand da nicht zu stark belastet, zumal vor dem Hintergrund von Wirtschaftskrise und verschlechterten Standortbedingungen.
Das sagt der Ökonom Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Das Erbschaftssteuerkonzept ist nicht der einzige Vorschlag, mit dem die SPD gerade versucht, in die Offensive zu kommen. Die Sozialdemokraten wollen auch, dass bestimmte Lebensmittel günstiger werden. Ein Thema, das sich bisher vor allem eher die Linkspartei auf die Fahnen geschrieben hat. Bei Bauern klingeln beim Stichwort niedrigere Preise immer eher die Alarmglocken, wie das heute auf dem Agrarkongress im Umweltministerium diskutiert wurde und welche Linie die Bundesregierung auf EU-Ebene, Stichwort Umweltschutz und auch Subventionen für die Bauern, verfolgen will. Das erzählt uns Katharina Thoms.
Sie sind sich qua Amt nicht immer einig, aber der Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsminister, sie haben sich beim Agrarkongress in Berlin um Harmonie bemüht.
Es geht nur gemeinsam,
sagt Umweltminister Carsten Schneider, SPD, mit Blick auf Alois Rainer, bei der CSU und für die Landwirtschaft zuständig.
Zu manchen Themen hat man fast eine Standleitung, eine telefonische. Ich sage aber auch gleich am Anfang, es funktioniert sehr gut.
Die Reaktion auf einen SPD-Vorschlag zu Lebensmittelpreisen dann aber doch nuanciert unterschiedlich. Die SPD-Fraktion schlägt eine Vergleichsplattform für bestimmte in Deutschland produzierte Grundnahrungsmittel vor. Milchprodukte oder Mehl, Kartoffeln, noch unklar welche genau. Die sollen in einen Warenkorb und dort sollen Geschäfte, Supermärkte dann angeben, wie viel diese Lebensmittel bei ihnen kosten. SPD-Umweltminister Carsten Schneider unterstützt das. Alois Rainer findet den Vorstoß eher überflüssig.
Einen gesetzlich vorgeschriebenen Warenkorb lehne ich ab. Wenn die freiwillig was machen, und das machen sie ja jetzt schon, in Form der Angebote ist das alles gut.
Weit entfernt von alles gut sei man aber bei der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union. Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer sieht zwar nicht ganz so viel Nachbesserungsbedarf wie sein Umweltkollege in der Bundesregierung, aber auch Rainer sagt:
Ich weiß, das ist nicht einfach, was das anbelangt, bei weniger Mitteln, die gut auch zu verteilen.
Statt knapp 400 Milliarden Euro für 7 Jahre Landwirtschaftsförderung soll es ab 2028 dann noch rund 300 Milliarden Euro geben. Die EU-Kommission will zudem ganz anders als bisher fördern. Direkte Zahlungen für Ackerflächen, Tierhaltung soll es zwar weiter geben, aber nur noch bis zu einer bestimmten Höhe. Bei großen Betrieben soll bei 100.000 Euro Schluss sein.
Bei dem Betrag, den wir jetzt haben, würden wir viele Betriebe gefährden. Das will ich nicht. Wir müssen das genau anschauen, wo die Grenze am Ende der Tage gesetzt wird. Aber bei 100.000, da gehe ich nicht mit.
Weniger in der Summe könnte daher besonders der Norden und der Osten der Republik bekommen, wo es viele sehr große Viehhaltungen und Getreidebetriebe gibt. Dagegen wehrt sich auch der jetzige Umweltminister und frühere Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider. Dafür soll der Nachwuchs in der Landwirtschaft besonders gefördert werden. Wer künftig EU-Geld für Flächen bekommt, muss aber nicht mehr die bisher üblichen EU-weiten Umweltstandards erfüllen.
Wir brauchen weiterhin EU-weite umweltbezogene Mindeststandards für die Zahlung. Also klare Regeln für alle, die europaweit gelten. Das bedeutet zum Beispiel, dass Wiesen und Weiden erhalten bleiben und nicht in Ackerland umgewertet werden.
In Zukunft sollen aber die Mitgliedstaaten in nationalen Plänen solche Vorgaben einzeln regeln können. Die Gefahr, die der Umweltminister sieht, ein EU-weiter Unterbietungswettbewerb könnte beginnen. Ausgehend gerade von Mitgliedsländern, die noch nicht so viel für Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft tun. Für die langjährige Agrarexpertin und SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament Maria Neuchel reiht sich der Vorschlag ein in eine EU-Politik, die den Green Deal wieder rückabwickeln will. Neuchel sagte auf dem EU-Agrarkongress in Berlin:
Es gibt eine zunehmende Polarisierung auch im Europäischen Parlament. Und man hat manchmal das Gefühl, es ist so eine Abrissbirne unterwegs. Manchmal habe ich das Gefühl, alles Mögliche in die Tonne zu treten, für das wir vorher Jahre, Jahrzehnte gekämpft haben, das macht mich schon oft mal sprachlos.
Ein Beitrag war das von Katharina Thoms. Immer mehr Todesopfer werden aus dem Iran gemeldet. Das Regime geht mit brutaler Gewalt gegen die Protestierenden vor. Deshalb denkt die EU über weitere Sanktionen nach. Obwohl der Iran schon mit sehr, sehr vielen Sanktionen belegt ist, treibt Deutschland noch Handel mit dem Iran. Und zwar so viel wie kein anderes EU-Land. Das könnte aber wiederum zum Verhängnis werden. Denn Donald Trump hat in seiner typischen Manier angekündigt, dass er alle Staaten, die mit dem Iran handeln, mit zusätzlichen Strafzöllen belegen will. Ein Grund mehr also, sich die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Iran mal genauer anzugucken. Und das hat Stefan Wolf für uns getan.
Der Iran war mal das Handelszentrum im Nahen Osten. Und Deutschland spielte dabei eine ziemlich zentrale Rolle.
Einst war Deutschland wichtigster Handelspartner Iran,
sagt der Iran-Experte Ali Sadrissadeh.
Man könnte sagen, der Kern der iranischen Industrie war deutsche Exporte.
Davon ist nicht mehr viel übrig. Auch wenn immer noch Handel zwischen den beiden Ländern trotz aller Sanktionen stattfindet. Nach Zahlen der deutschen Außenhandelsagentur GTAI hat die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2025 Waren und Güter im Wert von knapp 500 Millionen Euro in den Iran exportiert. Dabei vor allem chemische Produkte und Maschinen. Im Gegenzug lieferte der Iran Waren im Wert von ungefähr 116 Millionen Euro. Dabei vor allem Nahrungsmittel wie Nüsse und Trockenfrüchte, etwa Pistazien, Gewürze, dabei insbesondere Safran, Datteln, frisches Obst oder Kaviar, aber auch einzelne Rohstoffe. Wie dieser Handel funktioniert, ist offen, denn der Iran ist im Zuge der Sanktionen vom internationalen Zahlungsverkehr SWIFT ausgeschlossen. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte die Handelsbeziehungen und mögliche Auswirkungen neuer US-Zölle für Handelspartner Irans nicht kommentieren. Dass die jedoch vor erheblichen Problemen stehen, zeigt der Blick auf andere Wirtschaftsnationen. Betroffen ist dabei vor allem China. Das Land ist Hauptabnehmer iranischen Öls. Ali Sadrissadeh.
China als wichtigster Handelspartner gibt dem Iran keine konvertible Währung, sondern Waren.
Zurückgeworfen auf solche Tauschgeschäfte ist die Armut im Land massiv gewachsen. Das fängt damit an, dass Eltern ihre Kinder nicht beim Studium im Ausland unterstützen können, zumindest nicht auf offiziellem Wege, und endet bei fast allen Dingen des täglichen Bedarfs. Umgerechnet etwa 200 Dollar haben die Menschen im Monat zur Verfügung. Die Preise liegen aber in etwa auf europäischem Niveau, sodass die Armut inzwischen fast alle Teile der Bevölkerung erfasst hat. Mahdi Ghozzi vom Wiener Institut für Wirtschaftsvergleiche geht davon aus, dass sich die iranische Wirtschaft in der schlechtesten Verfassung seit Gründung der Islamischen Republik befindet.
The Iranian economy is at its direst condition since the Islamic Republic establishment.
Die Chancen, dass sich das einmal ändern könnte, stehen schlecht. Es ist kaum noch Substanz da, erklärt Buchautor und Journalist Sadr Sadeh.
Daher hat das Land überhaupt keine Möglichkeit, wirtschaftliche Hebel einzusetzen. Es ist im Gegenteil die starke Abhängigkeit vom Ausland in fast allen Bereichen des täglichen Lebens.
Neue Sanktionen und Handelsbeschränkungen seien durchaus geeignet, um das Land und damit das Regime in die Knie zu zwingen. Mahdi Ghozzi sieht aber die an sich funktionierenden Sanktionen als zu allgemein und als nicht gerade smart an.
So sanctions objectives have been working, but I don't want a society to suffer. Those are not smart sanctions. Those are very general sanctions.
Denn unterm Strich leide vor allem die Bevölkerung unter den Beschränkungen. Auch Sadr Sadeh plädiert für gezielte Sanktionen.
Firmen, die aus Dubai, aus Libanon, in verschiedenen Teilen der Welt mit dubiosen Namen, mit Winkeladvokaten für Iran Geschäfte betreiben, für das Regime Geschäfte betreiben, die muss man per Geheimdienst ausfindig machen.
Also dafür sorgen, dass sie keine Geschäfte mehr machen können. Denn nach wie vor verdienen sich diese Firmen mit dem Iran eine goldene Nase.
Übers Erben haben wir in dieser Sendung schon gesprochen. Wer nicht das Glück hat zu erben, der kann auf anderem Wege versuchen, Vermögen aufzubauen. Zum Beispiel am Aktienmarkt. Und das tun offenbar immer mehr Menschen, wie Burch und Kim berichtet.
So viele Menschen wie noch nie investieren in Deutschland am Aktienmarkt. Das zeigen aktuelle Zahlen des Deutschen Aktieninstituts. 2025 haben mehr als 14 Millionen Menschen ihr Geld in Aktien, Fonds oder ETFs angelegt. Das sind etwa 2 Millionen mehr als noch im Jahr davor. Und ein neuer Rekord. Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, geopolitischer Krisen und hoher Lebenshaltungskosten investieren also immer mehr Menschen an der Börse. Und das offenbar langfristig. Denn getragen wird die Entwicklung vor allem von Aktien, Fonds und ETFs. Dabei spielen Sparpläne eine zentrale Rolle. Anlegen wird damit für viele planbar und alltagstauglich. Auch bei den Jüngeren setzt sich der Trend fort. Unter den 14- bis 39-Jährigen investieren inzwischen fast 5 Millionen Menschen. Und auch der Frauenanteil steigt weiter. Rund 5,4 Millionen Frauen investieren inzwischen am Aktienmarkt. Deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Aktien sind zudem längst kein Elitenprojekt mehr. Zwar investieren Menschen mit höheren Einkommen häufiger, doch auch in unteren Einkommensgruppen wird heute angelegt.
Burch und Kim über die Zahl der Aktionäre in Deutschland. Und jetzt zu Samir Ibrahim an der Börse. Macht sich das da bemerkbar, dieses offenbar gestiegene Interesse am Aktienmarkt?
Ja, durchaus. Die Fondsgesellschaften melden ja auch vor allen Dingen finanzielle Zuflüsse in immer neuen Größenordnungen. Und das merkt man natürlich dann eben auch. Dieses Geld will ja angelegt werden. Das treibt natürlich hier auch die Kurse. Der DAX aktuell leicht im Minus mit 6 Punkten. Aber wir hatten heute bereits ein neues Allzeithoch, nämlich am Nachmittag bei 25.508 Punkten. Und das war geschuldet den Inflationsdaten, die aus den USA kommen. Aktueller Stand jetzt etwas darunter, 25.401 Punkt wäre so kurz vor Schluss der Stand des DAX.
Wenn wir auf einzelne Werte gucken, die für Zalando ging es heute hoch an die Spitze. Wie kam es? Da gab es doch eigentlich zuletzt Unmut wegen Werksschließung.
Ja, es gab auch Unmut wegen der zurückgegangenen Gewinne. Aber Zalando spart sehr viel und Barclays hat sich den Laden genauer angeguckt und hat gesagt, die Frage, die man sich stellen müsste, wäre, ist Zalando ein KI-Gewinner oder ein Verlierer? Und sie haben dann gesagt, sie sind recht gut aufgestellt bei Zalando. Die Auswirkungen auf das Online-Shopping-Verhalten der Menschen wäre durch KI wohl nicht ganz so stark, wie man das bisher angenommen hat. Besser sei also Zalando dadurch sowieso aufgestellt, die Aktie deshalb unterbewertet und man hat dazu geraten, das zugegriffen. Wurden. Das wurde auch getan. Das Plus satte 5,5% und damit Spitzenplatz im DAX.
Lassen Sie uns auf die beiden großen Konkurrenten im Flugzeuggeschäft gucken, Airbus und Boeing. Wer hat da die Nase vorn heute?
Kommt ein bisschen drauf an, wie man zählt. Also, Weltmarktführer ist jetzt nach Stand der Dinge, die Boeing-Zahlen sind gerade raus, weiterhin Airbus mit 793 Passagiermaschinen in 2025. Die Zahlen von Boeing, wie gesagt, kamen gerade 600 Passagiermaschinen. Aber bei den Neubestellungen, da hat in der Tat Boeing die Nase vorn. Airbus hat eben nicht partizipieren können von den Großaufträgen der US-Regierung. Die investiert viel ins Militär und wie wir alle wissen, sind die Militärausgaben in den USA deutlich höher als in Europa. Da könnte also Boeing dem Airbus-Konzern demnächst davonlaufen.
Und dann bleibt uns noch der Blick auf Euro-Anleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro etwas gesunken, der Referenzkurs noch bei einem Dollar 16,54. Die Umlaufrendite ist gleich geblieben bei 2,76% und der Goldpreis gestiegen auf 4.617 US-Dollar je Feinunze.
Vielen Dank, Samir Ibrahim. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Josephine Schulz. Ich sage danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.